Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Beim G7-Gipfel in Japan wird nun doch Wladimir Selenskyj teilnehmen. Er sei auf dem Weg, bestätigte der Sprecher des ukrainischen Präsidenten, Barbara Kostolnik.
Damit bekommt auch die Debatte um die etwaige Lieferung von Kampfjets westlicher Bauart, also etwa der US-amerikanischen F-16, eine ganz neue Dynamik. Bislang werden von der Ukraine nur Jets östlicher Bauart geflogen. Aus US-Regierungskreisen war zu hören, dass Präsident Biden die G7 in Hiroshima informiert habe, die Ausbildung ukrainischer Piloten an den F-16-Maschinen zu unterstützen. Über die Lieferung der Flugzeuge werde später entschieden. Selenskyj, der heute Nachmittag in Hiroshima eintreffen soll, dürfte die Zusage aus den USA dennoch freuen, hatte er doch schon länger auf weitere Waffenlieferungen gedrungen. Vorher aber werden sich die Staats- und Regierungschefs der G7 noch anderen drängenden Fragen wie der wirtschaftlichen Sicherheit und der Lieferkettenproblematik zuwenden, auch wenn das bereits am ersten Tag ein Thema war.
Die G7-Staaten werden heute auch darüber diskutieren, wie der globale Süden in eine Friedensstrategie für die Ukraine einbezogen werden kann. Anna-Katharina Hornitsch, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, erklärte dazu heute Morgen bei uns.
Bei dem Krieg geht es um die regelbasierte Ordnung, die wir aufrechterhalten wollen und müssen. Wir sind an einem, könnte man sagen, Kipppunkt, wenn wir uns die geopolitischen Machtverhältnisse angucken. Einem Kipppunkt dahingehend, dass wir schon seit längerem in einer multipolaren Weltordnung angekommen sind. Die bipolare Zeit des Kalten Krieges ist längst vorbei, aber auch die unipolare Zeit, in der die USA dann doch eine Vormachtstellung eingenommen hatte. Und in dieser multipolaren Situation, in der wir uns befinden, ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage, sind wir auch in Zukunft eine multipolare Welt, die aber noch durch eine regelbasierte, gemeinsam definierte Ordnung verbunden ist? Oder zerfallen wir in unterschiedliche Weltordnungen, die wahrscheinlich dann auch eher in der destruktiven Konkurrenz sich miteinander befinden?
Beim nach dem Abgang von Staatssekretär Greichen wieder aufgeflammten Streit in der Regierungskoalition um das Heizungsgesetz beschwichtigt Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD, appellierte hier in dieser Sendung.
Uns ist ja allen daran gelegen, dass wir die Verständigung in der Koalition, die ja nicht ohne Grund getroffen wurde, nämlich dass wir eine schnelle Wärmewende in die Wege leiten wollen und das auch um die Menschen vor den fossilen Energiepreisanstiegen zu schützen und eben auch die Klimaschutzziele zu erreichen, die auch massive Folgewirkungen für die Menschen haben, um das eben auch tatsächlich realisierbar zu gestalten. Mhm. Und wenn man eben jetzt zum Beispiel einfach nur auf Verschieben setzt, wie man das aus der Opposition heraushört, von CDU, CSU insbesondere hört, dann ist damit ja niemandem geholfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf jeden Fall gemeinsam, und so sind auch die Statements alle zu interpretieren, dass man jetzt nicht an diesem Zeitplan rüttelt und auch nicht jetzt irgendwo im Grundsatz in Frage stellt, dass wir eine Wärmeplanung brauchen.
Der US-Bundesstaat Montana hat diese Woche ein Verbot für die Internetplattform TikTok beschlossen. Für Deutschland sieht Maximilian Funke-Kaiser derzeit keinen Anlass für ein generelles Verbot der App. Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion sagte heute Morgen:
Wir müssen TikTok mit Vorsicht genießen. Deswegen sagen wir, dass man, wenn man die App nutzt, sich darüber im Klaren sein muss, was das bedeutet. Wir haben auch gesagt, dass auf Diensthandys TikTok nicht installiert werden soll, weil wir uns hier in einem Bereich bewegen, dass es ein chinesisches Unternehmen ist und wir hier definitiv mit Vorsicht das Ganze zu genießen haben. Wenn Daten von Privatpersonen abfließen, dann ist das für die Privatpersonen sehr ärgerlich und das sollte man verhindern. Ob es gefährlich für die nationale Sicherheit ist, das müssen die Sicherheitsbehörden beurteilen. Wir in Deutschland haben diesbezüglich noch keine Aussage bekommen.
Die italienische Region Emilia-Romagna kämpft noch immer mit den Folgen der Unwetter in dieser Woche. Andreas Strobel.
In Bologna etwa wurden noch am Freitagabend aus Angst vor einem Erdrutsch mehrere Häuser evakuiert. Rund um Modena stiegen die Pegelstände der Flüsse zuletzt wieder an. Die höchste Alarmstufe soll in vielen Teilen der Region weiterhin gelten. Auch die für die Region wichtige Landwirtschaft ist schwer getroffen. Zehntausende Hektar mit Obstbäumen, Weinbergen und Getreide seien überschwemmt worden, berichtet der Landwirtschaftsverband Col di Retti. Tiere seien in den Fluten ertrunken, außerdem könne die Versorgung der verbliebenen Tiere mit Futter nicht gewährleistet werden.